Das heißt gleich. Einfach so, wir sind ja schon ein bisschen unterwegs. Es ist immer eine spannende Sache, wenn man einen Brief so von Anfang bis Ende durcharbeitet, durchliest miteinander. Und ich habe einmal so das schon nochmal an die Wand werfen lassen. Die Station, die wir gehabt haben, Jesus Christus, der Schlüssel unserer Beziehung zu Gott und zueinander. Lebendige Gemeinde, den Blick für das Wesentliche bekommen. Vom Minus zum Plus, die Frage nach unserer Stellung zu Gott mit Vorzeichenwechsel und mit diesem Puzzleteil da unten. Ganz bewusst, weil eins ins andere greift und genauso auch wir, einer in den anderen greifen könnte. Denn wenn wir alle unverbunden nebeneinander stehen, Friede ist das nicht, sondern das ist irgendwo so aneinander vorbei oder was weiß ich, wie auch immer. Wir kommen gut ohne einander aus, aber all das meint das eben halt nicht. Und wir sind absolut am Puls der Zeit. Es ist diese alte, wiederkehrende Sehnsucht. Anders kann ich es ja gar nicht beschreiben. Die Sehnsucht, ja, nach dieser Frage, nach dem Frieden, irgendwo klemmt er. Man muss eventuell nochmal anstupsen. Jetzt, Herr Maas. Jawohl, die Frage nach dem Frieden. Klar, liegt momentan oben auf. Ich habe eben auf der Fahrt hierher noch einmal Nachrichten gehört und das beherrscht das momentan. Krieg oder Frieden? Krieg und Frieden? Nein, Krieg oder Frieden. In der Ukraine zwischen Ost und West, denn darum geht es, um die Machtverhältnisse. Frieden in der Gemeinde? Selbstverständlich, klar, wir wollen doch. Oder vielleicht ja doch nicht immer so ganz. Frieden in der Familie, das ist, sagt sich so einfach. Zwischen Kinder und Eltern, wenn die Eltern in ein schwieriges Alter kommen, ja, und dann irgendwann dieses Leben nach den Kindern, es geht noch weiter, ja. Aber dann kommen die Enkel und na, reiben kann man sich auch als Ehepaar wunderbar. Oder ich könnte ja noch weitergehen, wie sieht denn das aus? Bin ich mit mir selber im Frieden? Auch da gibt es ja Momente, wo ich sage, so, ich kann den Kerl da nicht aufstehen, der mir im Spiegel entgegenguckt. Das bin ich das? Wie bekommen wir das hin? Wie können wir Frieden gestalten, Frieden machen? Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens, wird Franz von Assisi zugeschrieben. Ja, mach mich. Will ich denn? Vielleicht ist die Frage ja schon ganz falsch gestellt. Dieses, können wir das machen? Diese grundsätzliche Sehnsucht von uns Menschen, Sehnsucht nach Frieden. Und doch, ja, du hast eben schon gesagt, so man kann damit auch einen Grand Prix gewinnen. Ein bisschen Frieden wäre doch schön, ein bisschen. Nur bist du für das bisschen zuständig? Oder du? Oder du? Oder du? Oder wir? Und reicht das mit diesem bisschen aus? Oder mit diesen Symbolen der Friedenstaube? Man beraumt Friedensverhandlungen an. Und manchmal hat man das Gefühl, da wird nur viel hin und her ausgetauscht. Da sind da Bedingungen, da sind da Vorbehalte. Und man versucht, ja, hoffentlich keinen faulen Frieden. Auch den gibt es ja durchaus. Man beteiligt sich an Demonstrationen, an der Friedensbewegung, Friedensabkommen, Verträge, all das will man schließen. Und wie lange hält das? Das ist ja die ganze Frage, das ganze Fragezeichen gewesen, auch vor dem Fall der Mauer. Eigentlich war da ja noch kein Frieden da. Das war ja auch so ein spannungsgeladenes Verhältnis. Und sind wir jetzt besser dran? Wie gefährdet ist Frieden? Wir merken das eigentlich immer und immer wieder. Im persönlichen, im familiären Bereich, politisch, global. Ich merke, Frieden ist alles andere als selbstverständlich. Und ich kann auch nicht sagen, das haben wir jetzt. Und jetzt fertig, erledigt. Nein. Ich weiß nicht, habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, was dem Frieden dient? Welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit wirklich Frieden möglich ist, Frieden belastbar wird, Frieden dauerhaft ist? Und was ist Friede? Da geht schon los. Du hast ja uns auch schon ein bisschen mit hineingenommen, Sabine. Also nicht nur in diese unterschiedlichen Sprachformen oder Übersetzungen, sondern wo beginnt Frieden und wer beginnt mit dem Frieden. Und da sind wir bei unserem ganzen Text für heute. Ich lese euch den wieder gerne vor. Und zentral, Christus, unser Friede. Vergesst nicht, dass ihr, die ihr keine Juden seid, aufgrund eurer Herkunft Außenstehende wart. Unbeschnittene nannten euch die Juden, die das äußere Zeichen der Beschneidung tragen. Damals lebtet ihr getrennt von Christus. Ihr wart vom Volk Gottes Israel ausgeschlossen und wusstet nichts von den Zusagen, die er ihm gegeben hatte. Euer Leben in dieser Welt war ohne Gott und ohne Hoffnung. Aber nun gehört ihr Christus Jesus. Ihr wart fern von Gott, doch nun seid ihr ihm nahe durch das Blut seines Sohnes. Denn Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern, indem er uns zu einem einzigen Volk vereinte. Er hat die Mauer der Feindschaft, die uns früher trennte, niedergerissen. Durch seinen Tod hat er dem Gesetz mit seinen Geboten und Verordnungen ein Ende bereitet und dadurch Frieden gestiftet, indem er beide in sich zu einem einzigen neuen Menschen schuf. Und hier muss ich kurz einhaken. Ihr denkt möglicherweise, ich rechne schon mit Widerspruch. Gesetzesende, nein, er hat das Gesetz erfüllt. Insofern geht es da nicht immer weiter. Aber davon später noch einmal kurz mehr. Er hat sie in einem Leib vereint und durch das Kreuz mit Gott versöhnt, sodass die Feindschaft ein Ende fand. Er ist gekommen und brachte die Botschaft des Friedens euch, die ihr fern von ihm wart, und den Juden, die ihm nahe waren. Durch das, was Christus für uns getan hat, können wir jetzt alle, ob wir Juden sind oder nicht, in einem Geist zum Vater kommen. Deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Dieser Eckstein hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er zu einem heiligen Tempel für den Herrn. Durch Christus Jesus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt und zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Sehr bildhaft, was Paulus hier alles beschreibt. Christus, unser Friede. Gleich zu Beginn der Reihe über den Epheserbrief habe ich das in den Mittelpunkt gestellt. Das ist sozusagen der Kernvers. Christus ist unser Friede. Was bedeutet eben Friede, unser Friede? Wie gewinnt er Gestalt? Wie prägt er den Alltag, das Miteinander? Und heute guckt man ja zuallererst Wikipedia. Das ist so, ne? Vertrauenswürdig, jedem zugänglich, also in Kurzform. Ich wollte das nicht in Artikel wiedergeben, aber Wikipedia als ein heilsamer Zustand der Stille oder Ruhe. Auge im Sturm, so man ist froh, wenn wieder Normalität einkehrt, könnte man ja sagen. Oder die Abwesenheit von Störung oder Beunruhigung und du hattest ja auch schon gesagt, insbesondere Krieg. Und in der Bibel, wenn ich diesen Begriff des Shalom versuche, dazu ist eine Predigt wert, also kann ich nur und will ich auch heute nur einmal kurz dieses Wort Friede, Shalom, ein Wohlbefinden, wirklich innerlich äußeres geistliches Gedeihen, das ist so, ich würde fast sagen, so ein Rundum-Paket, ein Rundum-Wohlfühlpaket, aber, und das für mich fast noch entscheidend, es ist ein Beziehungsbegriff. Und da sind wir nämlich bei dem Christus, unser Friede. Und dem möchte ich nachspüren. Da möchte ich hinterhergehen. Was bedeutet das? Christus, unser Friede. Das heißt nämlich zuallererst eine neue Beziehung. Und genau das habe ich versucht deutlich zu machen. Unsere Beziehung zu Gott, sie muss neu werden. Und ich wage zu behaupten, nicht nur einmal, vor vielen, vielen, vielen Jahren, zumindest bei mir, sondern diese Erneuerung, das ist ein Erneuerungsprozess, damit auch Beziehung zueinander neu werden kann. Ich mir selber vergeben kann, ich anderen vergeben kann, ich mit mir ins Reine kommen, mit dir ins Reine kommen kann. All das und der grundlegende Friede, der geht immer von innen nach außen oder eigentlich von oben nach unten, könnte man sagen. Also von Gott zu uns Menschen, das ist eigentlich so die erste Linie, die senkrechte. Und dann gibt es eben halt auch die horizontale. Das heißt, der Friede, der Weg zum Frieden führt in meinen Augen über Gott. Und schon im Alten Testament wird von den Propheten vom Frieden geweissagt. Und das kennt ihr, auch wenn wir jetzt nicht in der Advents- und Weihnachtszeit sind. Und trotzdem zitiere ich das aus Jesaja 9. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Eigentlich wäre das schon genial, wenn wir das zulassen, dass die Herrschaft auf seiner Schulter und nicht auf unserer liegt oder auf den der Politiker. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Sehnsucht nach Frieden im Volk Israel, auf den Messias, er muss doch, er wird doch. Aber Friede, und das wird deutlich, ist kein Programm. Friede ist Person. Der Friede Gottes in Jesus Christus. Und das wird ja bei der Geburt Jesu, wird das genau doch von den Engeln ausgedrückt. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Da kommt etwas von Gott zu uns Menschen. Der Liederdichter Manfred Siebald hat das in einem Lied, finde ich mal, sehr pointiert ausgedrückt. Wenn wir Gott in der Höhe ehren, kehrt bei uns hier der Friede ein. Wenn wir Gott in der Höhe ehren, wird auch Frieden auf Erden sein. Und allein darüber lohnt es sich schon nachzudenken. Wenn ich hier keinen Frieden habe, habe ich dann Frieden mit Gott? Kann ich dann Frieden mit Gott haben, wenn es in der Horizontalen nicht funktioniert? Wie sieht das aus? Als Spiegelbild dessen, was da ist. Und dann erleben wir das, dass Gott einseitig Frieden stiftet und schließt. Und zwar, und das ist für mich das Wunderbare, für alle Menschen auf unserem Erdball. Für alle. Nur ein Friedensabkommen sozusagen, es hat immer damit zu tun, nimmt die andere Seite das an. Der eine kann gerne sagen, ich mache Frieden mit dir, aber wenn du nicht willst. Und vor allen Dingen, was mir immer, für mich immer wieder so aufstrahlt, ist das, dass Gott das schon gemacht hat, als da noch Krieg herrschte. Aus Römer 5. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens bei Gott angenommen sind, haben wir Frieden mit Gott. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Und Vers 10 heißt es, als wir Gott noch als Feinde gegenüberstanden, hat er uns durch den Tod seines Sohnes mit sich versöhnt. Dann werden wir als mit Gott Versöhnte nun erst recht durch das Leben seines Sohnes vor dem Verderben gerettet werden. Und das ist ein Thema für Paulus, das bringt er an anderer Stelle auch, Kolosser 1. Alles im Himmel und auf der Erde sollte durch Christus mit Gott wieder versöhnt werden. Alles hat Frieden gefunden, als er am Kreuz sein Blut vergoss. Ich weiß nicht, ob wir das jemals ganz begreifen können, begreifen wollen, annehmen wollen, davon leben wollen in aller Freiheit. Aber jeder Mensch hat die Möglichkeit bekommen, mit Gott ins Reine zu kommen. Eigentlich müssten wir Botschafter des Friedens werden. Friedensstifter an jeder Ecke. Es dürfte zwischen Christen keine Meinungsverschiedenheit mehr geben. Wenn wir das wirklich leben könnten, wollten, im Kleinen angefangen. Wirklich, ich bin Friedensstifter. Ich bin für den Frieden. Worauf legen wir eigentlich unseren Finger? Auf das, was uns trennt? Bohren wir da immer noch? Oder sagen wir, Christus ist unser Friede? Der wahre Friede kommt eben halt nicht durch politische Beschlüsse und nicht durch andere Beschlüsse, sondern der wahre Friede, er beginnt in meinem Herzen. Der wahre Friede beginnt in deinem Herzen. Und da ist Ansatzpunkt. Das heißt, da können wir uns unter diese Friedensherrschaft Jesu stellen, weil wir diesen Zugang haben zu Gott. Weil Gott durch Jesus Christus unser ganz persönlich erfahrbarer Gott und Vater geworden ist. Und das wissen wir. Aber da beginnen die Probleme. Die Theorie ist klar. Da habe ich euch nichts Neues gesagt. Aber die Praxis, genau das ist immer wieder das Ding. Mein Erleben war und ist immer wieder, wenn es besondere Gottesdienste gibt, nur als Beispiel, ganz persönlich, meine Frau ist nicht da, ich kann heute so richtig frei, sonst habe ich Verbot. Ich darf nicht so viel erzählen, aber aus dem Persönlichen, aber das ist eine Erfahrung. Da, wo es um besonders einladende Gottesdienste gegangen ist in der Vergangenheit, ich habe es immer wieder erlebt, in der Woche haben wir uns mit Sicherheit gezofft. Und da konnte man drauf warten, habe ich dann gemerkt, also das muss ein wichtiger Gottesdienst gewesen sein, dass an solchen Stellen solche Störmanöver kommen. Und dann wieder zurückzufinden und dann wieder miteinander neu zu starten. Es ist nicht selbstverständlich. Also, es will gelebt werden, dieser Friede. Und wo zeigt sich, dass das bei mir was neu geworden ist? Wie lebe ich in der Gesinnung Jesu als Friedensstifter? Wie leben wir diesen Frieden mit Gott und geben ihm Gestalt in der Horizontalen? Und ich würde mir jetzt wünschen, dass bei euch jetzt so innerlich, ich sage es jetzt mal sehr krass, Feindbilder aufploppen. Zack, der und der und die und da. Und das ist jetzt euer Job. Geht mal an diese Bilder an. Und gebt denen jetzt keinen schwarzen Rahmen, so als Feindbild, sondern einen weißen. Zu sagen, ja, das ist ein Mensch, da möchte ich rein. Da möchte ich Frieden erleben. Und da bin ich bei dem Nächsten, und zwar ein neues Miteinander. Ist es möglich? Wenn Christus unser Friede ist, gibt es immer, ich betone das, diese Chance zu etwas Neuem. Das ist aus dem Leben gegriffen. Aber es ist nicht einfach Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist auch so ein toller Satz, wird dann manchmal, sondern wir leben in diesen Spannungen, wo Menschen aufeinandertreffen. Da treffen Meinungen aufeinander, Persönlichkeiten, Prägungen und. Und das ist ein roter Faden selbst in der Bibel. Kain und Abel, Geschwister, auweia. Dann nehmen wir Abraham und Neffe Lot. Auch das ging auseinander. David und sein Sohn Absalom. Nur um mal so ein paar Konstellationen, familiäre wohlgemeint. Darüber hinaus lässt sich ja noch viel finden. Aber, und in den ersten Gemeinden, da gucken wir ja immer gerne hin. Das war so, oh, die haben es gekonnt, die waren dicht dran. Die Jünger Jesu, die konnten das auch schon prima und die ersten Gemeinden, wenn wir nur die Briefe dazu lesen, danke, reicht, Spiegelbild dessen, was wir heute leben. In der Gemeinde, und ich rede noch nicht von der Gesellschaft, noch nicht von draußen drumherum. Also, und das ist das Spannende, was jetzt hier auch beschrieben wird, dass einer der größten Gegensätze, die man damals leben konnte, das war zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Die Christen in den Gemeinden ohne jüdischen Hintergrund. Und das bedeutete nämlich, sie waren ausgeschlossen. Getrennt von Jesus. Oder wir würden heute vielleicht ganz einfach sagen, Gott, los. Ohne Verheißung, ohne Gott, ohne Hoffnung. Das war richtig einprägsam eben in dem Text. Und es gab nach damaligem Ermessen eben halt keine größere Kluft. Das war halt. Und Juden konnten die Heiden Hunde nennen. Also das war richtig despektierlich. Sie wurden mit Zöllnern, mit Verbrechern und Landesverrätern gleichgesetzt. Sie galten in manchen Kreisen jüdischer Frömmigkeit als Brennstoff für die Hölle. Also habt ihr mal so einen Eindruck, was dagegen als Pol gegenübersteht. Eigentlich unvorstellbar, dass da etwas zusammenpasst. Wir hätten heute andere Paarungen, wo wir sagen, das passt absolut null zusammen. Und doch erleben wir das, dass da etwas möglich geworden ist. Das heißt, ein Jude durfte damals ja, selbst in lebensbedrohlichen Situationen nicht einem Heiden helfen. Gegensätze, unüberbrückbarer Natur. Undenkbar. Und wir merken und wissen, wie schwer das war für die ersten Christen auch zu sagen, ich gehe in das Haus eines Nicht-Juden. Ein Petrus, der so ein Tuch in einer Vision vom Himmel kriegt. Das war unvorstellbar. Ich bin doch frommer Jude. Geht gar nicht. Und jetzt könnt ihr vielleicht vorstellen, was das für eine Mauer der Ablehnung war, was für ein Gegensatz war, was für ein Hass da war, der Feindschaft. Und diese Mauer, die wurde gehalten durch 612 Vorschriften. Sie waren die zentrale Grundlage des jüdischen Glaubens. Sie regelten alles, das Heilsverhältnis zwischen Gott und seinem Volk. Sie umgaben und sie schützten sein Volk. Man musste sich dran halten. Der Zaun, dieser Zaun, der stand nun mal trennend zwischen Juden und Heiden. Und was war jetzt mit den Menschen? Daran entzündete sich nämlich das Fragen in den Gemeinden. Was war jetzt mit den Menschen, die sich für Jesus Christus entschieden haben? Sie waren ja, hatten heidnischen Hintergrund. Das heißt, was denn jetzt? Also erstmal 612 müsst ihr erstmal bringen. Und dann könnt ihr auch. Oder wie sieht das aus? Nein, sie mussten nicht erst Juden werden. Sie mussten nicht erst alle Vorschriften halten. Es gab einen anderen Weg, einen neuen Weg. Und so wurden Christen ja auch bezeichnet, die des Weges sind oder die diesen neuen Weg gehen. Und Paulus schreibt in seinem Brief an die Galater, Galater 3, 28, es hat darum auch nichts mehr zu sagen, und jetzt kommt es, ob ein Mensch Jude ist oder nicht Jude, ob im Sklavenstand oder frei, ob Mann oder Frau, durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zu einem Menschen geworden. Das ist doch absolut stark. Zu einem Menschen. Ich wollte es eigentlich mit Flipchart zeichnen, aber das könnt ihr euch vorstellen, sozusagen, da geht etwas durch. Gott hat uns Menschen als Ganzes zu seinem Gegenüber gemacht. Und hier war nur die Hälfte. Und jetzt bringt Jesus etwas wieder zusammen, was eigentlich damals nicht vorstellbar war. Das war krass. Und deswegen, sie haben diese Unterschiede machen keinen Wert in Gottes Augen. Und jetzt können wir überlegen, an welchen Stellen machen wir den Unterschied? Wo ziehen wir Grenzen? Und das geht ganz schnell. Dass wir auf der einen Seite sagen, ja, den Sünder liebt Gott, aber die Sünde nicht. Und wir kriegen das oft als Christen bei bestimmten Themen nicht auseinanderdividiert. Wo wir sagen, bestimmte Teile, es geht nicht. Und wir sagen, doch, wenn wir mit Gottes Frieden, mit Gottes Liebe unterwegs sind, dann können wir genau das unterschreiben, dass wir sagen, wir müssen offen sein für jeden Menschen. Für jeden. Nicht für seinen Lebensstil. Den müssen wir nicht teilen. Aber das hinzubekommen. Also immer wieder trennen Feindschaft, Vorurteile, Unterschiede in Kultur und Religion, Menschen untereinander. Gibt es heute überhaupt noch Heiden? Ich habe das bis in ja, die eigene Familie erfahren, dann zu sagen, ich bin doch auch Christ. Was hieß das praktisch? Ich gehe Ostern und Weihnachten in die Kirche. Ich bin Christ. Ich bin getauft. Was ist das eigentlich? Also, da würden sich viele unserer Zeitgenossen gegen verwahren, wenn du sagst, du bist ein Heide. Nee, das geht nicht. Und vielleicht brauchen wir das. Wieder klarer diese Trennung, um dann wieder zu dem anderen zu finden. Aber nicht wir sind diejenigen, die diese Karten verteilen. Christ, nicht Christ, irgendwie so, nicht wir. Aber mitunter ist da einiges auch zu entdecken, wenn Traditionen gegeneinander stehen oder langjähriges Christsein, langjährige Zugehörigkeit von Gemeinde Neuem gegenübersteht. Wenn jemand aus nichtchristlichem Hintergrund dazukommt und berechtigt fragt, warum wird das eigentlich so gemacht bei euch? Dass wir dann auch merken, mit einmal haben wir Spannung da. Darf man das hinterfragen? Aber ja, ich habe euch ja schon gesagt, mein Auftrag ist, ich soll predigen. Euer Auftrag ist, das zu prüfen. Da haben wir zum Beispiel, könnte eine Spannung raus entstehen oder auch nicht. Es scheint zumindest heute leichter zu sein, auseinanderzulaufen, als aufeinander zuzugehen, als miteinander unterwegs zu sein und nicht nur nebeneinander. Das kann nämlich auch ganz schnell in Gemeinde passieren. Jeder macht seins. Das ist mein Teil, das ist mein Ding. Und wenn jeder sein Ding macht, dann kreiselt es in der Gemeinde und dann dreht sich hier was und dann dreht sich da was. Aber ob das ineinander passt, ob das wie so ein Zahnrad zum Ganzen führt, ich wage es zu bezweifeln. Wir brauchen einen gemeinsamen Weg. Und wie können wir Gemeinde als Raum dieser Versöhnung, dieses Miteinanders, dieses Friedens gestalten, leben und ausstrahlen. Und genau das ist das Letzte. Kommt eine neue Ausrichtung. Weil das ist das große Thema Einheit. Einheit ebenfalls. Und ich denke, das gilt nicht nur für die Christen damals. Es ist die Herausforderung heute schlechthin, Einheit zu leben, Einheit Gestalt zu geben. Wenn man Menschen zusammenrufen will und sie beieinander halten will, dann brauchen sie eine gemeinsame Ausrichtung, dann brauchen sie eine gemeinsame Aufgabe, eine gemeinsame, wo ein Herz für etwas Gemeinsames brennt. Und das ist nicht nur ein Projekt, so 100-Jahr-Feier, das ist schön, ja, aber das hat Anfang und das hat Ende. Das, was wir als Christen leben wollen, ist mehr als nur 2022 und dann warten wir auf das nächste Jubiläum. Nee, eben genau das funktioniert nicht. Paulus beschreibt sehr anschaulich, er stellt einen früheren Zustand und einem neuen Zustand ja gegenüber. Früher, er hat ein tolles Bild, das waren Fremde. Fremde ohne Bürgerrecht, Menschen, die nicht im vollen Sinn zum Volk Gottes gehört haben. Fremde hielten sich nur vorübergehend im Land auf. Und man könnte sagen, Anwohner, sie waren zwar angesiedelt, hatten aber nur beschränkte Rechte. Und dann stellte dem gegenüber, hey, du gehörst zur Familie. Und das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Ob ich nur zu Besuch komme bei jemandem oder ob das meine Familie ist. Ob ich dazugehöre, also Hausgenosse Gottes zu sein. Bei Gott zu wohnen. Wohnst du bei Gott? Wohnt Gott bei dir? Ich habe nicht gefragt, kommt er zu Besuch? Das wäre mir zu wenig. Und in einer Fülle von Bildern bringt Paulus das, ja, sehr, ich finde, sehr anschaulich rüber. Er redet davon, zum Beispiel, dass Gemeinde so etwas ist wie ein Staat, ein Bürgerstaat. Alle haben vor Gott die gleichen Rechte. Nicht Ranking. Mehr und dann wird immer weiter abgestuft. Überhaupt nicht. Oder Gemeinde, ich sage das als Familie. Alle sind Geschwister und haben Gott zum Vater. Was bedeutet das denn für einen angemessenen Umgang mit unserem Papa im Himmel? Ich merke, das geht mir selber nicht so ohne weiteres über die Lippen. Papa. Aber eigentlich heißt es ja, genau das, so dürfen wir mit Gott reden. Was bedeutet das für unseren Umgang miteinander? Dein Papa und mein Papa sind derselbe. Ist kein anderer. Gemeinde als ein Bauwerk. Alle haben ein solides Fundament. Das ist die Rede von Aposteln, also Augenzeugen. Das ist die Rede von Propheten. Das heißt, die Gottes Wort gesagt haben. In die aktuelle Situation hinein. Das ist die Rede von Jesus als dem Eckstein, an dem sich alles andere ausrichten soll. Nicht an Ältesten, nicht an Pastoren, nicht an Traditionen, nicht an irgendwelchen Bünden. Nein, an Jesus Christus. Er hält alles zusammen. Oder dass die Rede von Gemeinde als Tempel. Alle fügen sich zusammen, von Gott eingefügt. Nicht nach Lust und Laune. Ich suche mir meinen Platz, sondern Gott stellt mich an meinen Platz. All das passiert, damit Gott Wohnung nehmen kann durch seinen Heiligen Geist im Miteinander von Christen. Und das ist ein Prozess. Das heißt, Gemeindewachstum, Gemeindebau passiert immer im Präsens, gegenwärtig, heute, hier und jetzt oder eben nicht. Und nicht nur wir sind bei Gott zu Hause, sondern ich finde die viel entscheidende Frage, es ging mir so in der Vorbereitung durch den Kopf, Gott ist zu Hause in seiner Gemeinde. Ist er in unserer Gemeinde zu Hause? Dann stellt euch das bitte in allen Situationen ganz, ganz praktisch vor. Da, wo wir einander begegnen, da, wo wir uns treffen, ob das in Kreisen ist oder auch von mir aus zu irgendwelchen spannenden Gesprächen, um Spannungen auszuräumen. Stellt es euch bitte vor, Jesus sitzt mittendrin oder steht mittendrin. fühlt er sich wohl oder fühlt er sich nicht wohl? Geht es um mich oder geht es um ihn? Ich glaube, das macht einen gewaltigen Unterschied für unser Miteinander. Also, welche Bedeutung hat das für Gottesdienste, für Gemeindeversammlungen? Ich erinnere noch einmal an diese werteorientierten Haltungen für das Miteinander in unserer Gemeinde. Die Mitglieder haben es bekommen per Mail und auch in Kartenform, wer das haben möchte. Es ist nichts Geheimnisvolles, es ist von unserem Bund, aber es kann helfen für ein Miteinander, nicht nur in der Gemeinde. Ich glaube, das sind gute Möglichkeiten. Wie erleben wir Gemeinde? Als Bürgerstaat, als Familie, als Bauwerk, als Tempel? Wie prägt der Friede Christi unser Miteinander und gibt uns eine neue, eine gemeinsame Ausrichtung? Oder vergessen wir das ganz, ganz schnell? Die Folie kriegt noch einen kleinen Zusatz. Mario Barth, Werbung. Das ist immer gefährlich in der Gemeinde. Ich bin auch kein Freund von jeder Werbung. Es gibt bescheuerte Werbung, ich sage das mal so, wo ich dann hinterher nicht weiß, worum es geht. Ich ärgere mich drüber. Er liegt mir nicht besonders, aber dieser Satz hat es mir angetan. Das ist mein Laden. Er hat Werbung gemacht für Mediamarkt, ja. Aber wie wäre es, wenn wir unterwegs sind miteinander und sagen, Freie Evangelische Gemeinde, das ist mein Laden. Ich gehöre dazu. Ich bin überzeugt davon. Ich lade ja nicht eigentlich zu diesem Laden ein, sondern wir sind Mittel zum Zweck, damit Menschen mit Gott in Berührung kommen können. Aber das ist mein Laden. Dazu gehöre ich. Das hat was mit Identität zu tun. Und jetzt wird es praktisch. Wenn ich heute eine Hausaufgabe geben sollte, würde ich sagen, ans Werk. Dreimal persönlich und einmal gemeinsam. Lebe ich im Frieden mit Gott? Frage an dich. Bist du mit Gott versöhnt oder hast du heimliche Vorwürfe in deinem Herzen gegen ihn? Aber ich lasse das in der Ich-Form, denn ich stehe da nicht außen vor. Lebe ich im Frieden mit mir selbst? Bin ich mir selber und meiner eigenen Lebensgeschichte, bin ich damit versöhnt oder nicht? Was kommt da hoch? Lebe ich im Frieden mit meinen Geschwistern? Das sagt sich immer so leicht, Geschwister in der Gemeinde, Geschwister in der Familie, schon spannend genug. Aber Gemeinde, bin ich mit der Gemeinde, in der ich lebe, versöhnt oder habe ich ein negatives Bild von ihr? Habe ich andere durch Worte und vielleicht durch Missachtung verletzt und sollte um Vergebung bitten? Und in Klammern, da gehören alle Vorbehalte, alle Klischees, alle Schubladen, alle Altlasten. Gehört alles damit rein. Und das Letzte, leben wir diesen Frieden Gottes gemeinsam glaubwürdig nach außen hin. Ihr merkt, das ist Arbeit. Und ich werde nicht heute Abend zu Bette gehen und sage, Haken, 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 ja. Sondern das kostet Zeit, Kraft und es ist zur Wiedervorlage bestimmt. Immer und immer wieder. Also, alles andere als, kriegen wir das hin? Schaffen wir das? Wollen wir das? Damit geht's los. Und das nur einmal als Blick nach vorne, aber kommt vielleicht gleich auch nochmal, deswegen, ich lasse das nochmal einen Moment stehen, ich bete mit uns. Jesus, wir sind nicht nur dein Laden, wir sind dein Leib. Das ist deutlich mehr, du hast für uns dein Leben gegeben. Damit wir überhaupt zusammenkommen, so unterschiedlich wie wir sind, wie wir ticken und wo wir uns oft reiben. Ich möchte das vor dich bringen und dich um Vergebung bitten. Wir machen dir damit keine Ehre, überhaupt nicht. Und ob du dich dann wohlfühlst bei uns in der Gemeinde, Herr, ich weiß es nicht immer und nicht überall, aber ich bitte dich, dass du mit deinem Frieden uns erreichst, dass du deinen Frieden in unsere Herzen ausgießt, dass alles andere keinen Platz mehr bekommt, dass du im Mittelpunkt stehst und dass wir miteinander als mit dir und auch miteinander Versöhnte leben können, dass du alles andere rauskehrst. Und danke, dass wir das immer wieder aufs Neue üben dürfen. Wir sind nicht perfekt. Wir haben Probleme mit uns selber, in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde und darüber hinaus. Und auch da möchten wir dich bitten, dass du auf der politischen Ebene Weisheit schenkst, in diesem Gegeneinander von Ost und West, im Blick auf die Ukraine, dass so viele Fragen offen sind. Gibt es Krieg oder bleiben wir im Frieden? Entspannt sich das wieder? Du bist Herr der ganzen Welt. Erbarm dich über uns und über unsere Welt. Amen.